Oh, ein Kunde. Herzlich willkommen im Nerdy. Hier an der Theke ist noch ein freier Platz. Wie wäre es mit einem frischen Kaffee? Ja? Gute Wahl, bei diesem Wetter gibt es nichts Besseres. Ich habe ihn eben ganz frisch aufgesetzt. Seine Essenz liegt bereits in der Luft. Es ist unser ganz besonderes Nerd-Aroma.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, oder je nachdem, wann du das hier gerade hörst. Und herzlich willkommen bei Nerd-Aroma. Es ist wieder ein paar Tage her, aber wir sind ja auch unregelmäßig immer dabei, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Dafür gibt es heute eine ganz besondere Kaffeesorte im Programm, nämlich heute gibt es Met-Kaffee. Und wenn wir über Met sprechen, müssen wir natürlich auch über Wikinger sprechen. Und dann weiter ausgeholt müssen wir auch über Eike und sein cooles Projekt sprechen. Deswegen würde ich mal ganz gerne Eike als unseren Gast des Tages begrüßen. Also Eike, hi, grüß dich.
Jo, moin Stefan.
Du hast, oder du bist gerade live auf Kickstarter aktuell. Erzähl mal, das Projekt heißt Metaller und ich glaube, das werden auch viele schon wahrgenommen und gesehen haben, mit Sicherheit, aber was ist denn dein Pitch so im Fahrstuhl, wenn jemand nur 5 Sekunden Zeit, oder nein, 5 Sekunden ist vielleicht ein bisschen gemein, sag mal, du hast 5 Etagen Zeit, um jemandem dein Projekt vorzustellen, wie würdest du das machen?
Ja, ich würde sagen, so, wenn man Bock hat auf so eine Mischung aus Dungeon Crawler, Tower Defense, Kampagnenspiel, aber mal auf eine ganz neue Art und Weise zusammengebaut. Unten spielen gleichzeitig was, eben gerade Leute anspricht, die auch Bock haben auf Planung, auch ein bisschen nachdenken. Denn das ist eben eine ganz, ganz große Besonderheit von dem Spiel. Das hat im Gegensatz zu, ich glaube, so ziemlich allen anderen Dungeon-Crawlern, die ich jemals gezockt habe, hat es halt eben keinerlei Glückselemente im Kampf selber. Also es gibt Variablen drumherum, die so ein bisschen das Setup machen, aber wenn es dann zum Kämpfen kommt, dann ist es wirklich komplett mein eigener Skill, meine eigene Fähigkeit zu planen gefragt. Und wenn ich einen guten Plan mache, dann haue ich die Gegner weg. Wenn ich einen schlechten Plan mache, dann hauen mich auch die Gegner weg, ziemlich sicher. Und wer Bock auf sowas hat halt und auch wirklich die Konsequenzen seines Handels dann im vollen Umfang so haben will, für den ist das halt was. Und ja, das wäre so der Kurzpitch zu dem Projekt, sage ich mal.
Finde ich mal spannend. Ich glaube, es gibt auch nahezu keinen, also ich persönlich würde jetzt sagen, ich glaube, es gibt keinen, bisher keinen guten Tower Defense keine gute Tower Defense Simulation, glaube ich, als Brettspiel, die ich bisher gesehen habe, um ehrlich zu sein. Hast du da schon was gezockt, wo du dachtest, hey, das findest du eigentlich ganz gut? Bisher? Also.
Ja, also ich muss sagen, vorab muss man immer so ein bisschen, glaube ich, definieren, was eigentlich Tower Defense ist beim Brettspielen, weil es gibt so zwei, also es gibt einmal so, Tower Defense kommt ja eigentlich klassisch aus einem Computerspiel, wo man Türme baut, mit denen man irgendwie Gegner daran hindert, von einem Punkt A zum Punkt B zu bekommen. Das heißt, man baut irgendwas Immobiles, stellt das da hin und die Gegner werden dann weggeschossen. Also wer das kennt von früher, wer Warcraft
auf jeden Fall, ja.
Diese ganzen geilen Maps und so, diese ganzen geilen Add-on-Maps, die dann Leute sich ausgedacht haben und gebaut haben, wo man eben dann mit Elemententürmen oder keine Ahnung, wir haben ganz super kreativ, gab es da ganz viel Kram. Und daraus ist ja dann ein riesiges Genre erwachsen, auch im Bereich Computerspiele mit allen möglichen Spielern. Plants vs. Zombies kennen ziemlich viele, glaube ich, so von Mobile Devices. Ist ja auch so ein Ding, wo man dann diese Immobilien, diese Pflanzen baut und so. Im Brettspielbereich, deswegen dieser kleine Haken so, habe ich festgestellt, ganz viele Leute bezeichnen Spiele als Tower Defense im Brettspielbereich, wenn man eben einfach irgendwas verteidigt, egal ob man Türme baut oder nicht. Und deswegen diesen Defense-Teil sozusagen an Spielen, da gibt es schon einiges, aber richtige Tower-Defense-Spiele, wo ich Türme baue, gibt es tatsächlich ziemlich wenige. Also ich habe versucht manchmal so ein bisschen Recherche zu machen und mir sind tatsächlich nur bekannt, irgendwie Kingdom Rush gibt es, das ist auch eine Adaption von Videospiel. Das habe ich jetzt vor kurzem mal gezockt. Tatsächlich während der Entwicklung, also des Hauptteils der Entwicklung von Metaller, wo ich die Kern-Engine gebaut habe, kann ich das noch nicht. Das ist aber ganz cool. Und das zweite, Cloud Spire soll ja auch so ähnlich sein. Das habe ich noch nicht gezockt, aber was so ähnlich, aber das hat auch auf jeden Fall irgendwie wohl angeblich Türme. Ich weiß nicht, ob das wirklich Türme sind. Ich habe selber noch nicht gespielt. Aber das wurde mir zumindest genannt als eins. Mhm. Aber tatsächlich gibt es da eigentlich fast nichts in dem Bereich, das stimmt. Also das macht es auch so ein bisschen einzigartig, weil mit Haller baue ich halt eben Fallen, die meinen Dungeon, also wo ich ein Tor habe, das ich verteidigen muss, und die Fallen, die sozusagen die da verteidigen sollen, eben gegen. Und dann bin ich selber aber gleichzeitig noch als Helden aktiv und helfe eben auch mit, dabei Monsterwellen wegzuklatschen. Und so hat man eben diesen Tower-Defense-Aspekt, aber gleichzeitig auch so einen Dungeon-Crawl-Aspekt damit drin.
Das, bei Warcraft gab es ja immer so verschiedene Varianten. Es gab dann die Variante, dass zum Beispiel alle zusammenspielen sozusagen, ne, dass sozusagen alle versuchen, gemeinsam diese ganzen Wellen an Gegnern aufzuhalten. Es gab aber natürlich auch diesen Gegeneinander-Aspekt, wo jeder seinen eigenen Bereich beschützen muss und der Letzte, der es halt bis zur letzten Welle geschafft hat oder der am längsten durchgehalten hat, der hat gewonnen. Bei dir ist es ja quasi dann kooperativ. Ne? Das heißt, alle sind gemeinsam auf diesen Lanes oder in diesem Dungeon unterwegs sozusagen, halt bereiten sich entsprechend auf die Situation vor und dann bauen sie eigentlich sozusagen ihre Fallen entsprechend so auf, wie man auch Tower sich vorstellen würde, oder? Das heißt, es gab früher so Slow Tower oder Ice Tower und solche Geschichten irgendwie, die die Gegner langsamer machen oder die ihnen Schaden machen, die Splash Damage machen oder die weiterschießen können oder sowas. Kann man sich die Fallen so vorstellen?
Genau, so in die Richtung geht das. Also das Spiel selber ist vom Kooperativen nur vielleicht noch mehr, dass man es auch wirklich gemeinsam entscheidet, wo baut man welchen Turm hin. Also es ist nicht so, dass jeder Spieler jetzt einfach für sich rumbaut und dann ist es nachher irgendwie, passt vielleicht zusammen oder nicht, sondern man hat wirklich so eine Karte, auf der man gemeinsam den gleichen Ressourcenpool hat, gemeinsam baut und entscheidet, was bauen wir jetzt eigentlich wohin. Aber eigentlich ist das vom Prinzip her genau das. Dann überlegt man halt, hey, baue ich jetzt hier so eine Klingenfalle hin, die halt irgendwie so ein rotierendes Sägeblatt da quasi hat und dann schön so kleine Gruppen an Gegnern gut wegschnetzeln kann, oder baue ich mir so eine Runenfalle, die so Magie drin hat und damit quasi so Rüstung durchdringen kann oder sowas. Da habe ich eben verschiedene Varianten von Fallen, also eine Ballista, die halt auf Reichweite gut schießen kann. Da haben wir dann eben verschiedene Fallen im Spiel und mit denen kann man dann eben entsprechend taktisch auch agieren und die entsprechend bauen. Also das ist eine ganz zentrale Komponente davon. So.
Und wie lange ist das mit den Waves? Ich meine, gibt es dann eine Wave, das heißt, es tauchen einfach x Gegner auf oder gibt es dann mehrere Waves oder wie läuft das dann ab? Also ich meine, erzähl mal ganz kurz so der Ablauf, wie das ist. Also die Charaktere sind ja erstmal da und wollen etwas beschützen, ne? Die haben dieses Portal oder beschreib du mal am besten, ich glaube, du kannst das, glaube ich, besser beschreiben.
Also, genau, also weil das ist so ein bisschen, es ist eben ja kein reines Tower-Defense-Spiel, sondern es ist ein Dungeon-Crawler-Tower-Defense, also so ein Misch aus beiden, weil das hat erstmal, hat jedes Szenario hat erstmal, also man spielt immer so eine Kapitel, nennen sie sich, oder kann man auch Szenarien nennen, wenn man will, aber wir spielen immer so ein Kapitel eigentlich an einem Abend oder in einer Session in der Regel, wenn wir uns treffen würden als Gruppe, und dann das ganze Teil von der Kampagne, und da gibt es eben eine Story, die sich auch weiterentwickelt und fortläuft, und die führt uns irgendwie in diese Dungeons rein im Rahmen der Story, und in diese Dungeons sind versiegelt, da gibt es ein Tor, was den Dungeon versiegelt, und dieses Tor, das ist irgendwie vor vielen Jahrhunderten mal geschaffen worden, also dieses Siegel, und das soll sozusagen verhindern, dass Dämonen aus der Unterwelt aus diesen Dungeons heraus in die Welt der Lebenden kommen, und das ist eigentlich immer sozusagen ein zentrales Ziel, diese Siegel zu beschützen oder diese Tore zu beschützen. Gleichzeitig haben wir aber auch andere Aufgaben in diesem Dungeon. Also zum Beispiel, jetzt ist so ein kleiner Spoiler, aber manchmal müssen wir zum Beispiel einen NPC finden oder so, weil wir eben, was weiß ich, weil eben aus einem bestimmten Grund uns irgendwas in der Vergangenheit zugestoßen ist. Zum Beispiel gibt es eins, wo wir so Visionen hatten und jetzt einen Seher finden, der uns dann mit diesen Visionen helfen soll, und den müssen wir halt finden im Dungeon. Und dann gehen wir halt quasi rein, und dann haben wir erstmal so, dann hat das Spiel eigentlich vier verschiedene Phasen, die man dann immer spielt. Und zwar fängt man an mit einer Exploration, also da exploriert man den Dungeon, die Dungeon wird größer, es gibt aber noch keine Gegner, und da hat man halt eben noch sehr viel Story, Choose Your Own Adventure, man hat Eventkarten, man hat so ein sich erweiterndes Eventdeck und so, und irgendwann kommt man aber, stößt man dabei auf Gegner sozusagen, erstmal nur storymäßig wird man vorgewarnt, okay, hier kommen jetzt Gegner, und dann springt man in die nächste Phase, das ist die Vorbereitungsphase, da kommen wir eben genau zu diesem Tower-Defense-Aspekt, wir bauen dann Fallen, die uns dann eben nachher beim Kampf helfen sollen, können auch den Dungeon mit so Runenmagie befestigen und versiegeln und auch Items noch kaufen bei so einer Händlerin dann später und noch andere Sachen, die sich vielleicht auch im Laufe der Kampagne dann entwickeln. Auf jeden Fall, wenn man damit fertig ist, dann kommt halt der Kampf und dann spawnen eben Gegner und wir kämpfen, und dann kommt dann dieses deterministische Kampfsystem zum Tragen, wo man halt so eine Welle an Gegnern abwehrt, die dann gespawnt ist. Und dann geht es eben, wenn man das geschafft hat, geht es dann eben weiter mit der nächsten Phase. Also es kann sein, dass man im Kampf auch noch so Nebenziele hat oder Sidequests, die kommen manchmal auch davor. Und dann in der letzten Phase ist man dann eben dabei, dass man so eine Rewards-Phase, Belohnung für den Kampf einsammelt. Also mit Haller rennt man nicht während des Kämpfens rum und lootet da irgendwelche toten Monster, während seine Kumpels da gerade von anderen Gegnern erschlagen werden, sondern man kriegt das Loot auch wirklich erst nach dem Kampf, wenn man dann alle weg sind, weil dann nimmt man sich auch die Zeit, das Zeug einzusacken. Und genau, und dann geht es quasi wieder, also diese vier Phasen nennt sich ein Zyklus, und das spielt man eigentlich in so einem Szenario, in so einem Kapitel spielt man das dreimal durch. Das heißt, im Endeffekt spielen wir quasi drei Kämpfe, sozusagen drei Waves. Wenn du so willst. Aber wir haben auch eben dreimal vorher Exploration und jeweils immer noch vorher die Aufbauphase, wo wir unsere Ressourcen aufgeben können und so. Genau, nach dem dritten Mal hat man es dann hoffentlich geschafft, und dann gibt es eben einen Epilog, und dann hat man quasi das Ganze abgeschlossen. Dann gibt es noch so den Kampagnenmodus, also man spielt das ja in der Kampagne, und dann hat man auch häufig noch so Unlocks, die man auf so einem Kampagnensheet dann irgendwie abhaken kann und eintragen kann, was man Neues unlockt hat, freigeschaltet, gefunden, irgendwelche Sachen, die man entdeckt hat, Klassen, die man freigeschaltet hat und was weiß ich was. Und dann geht es eben ins nächste Kapitel sozusagen. Also das ist so einmal der Ablauf, wie man eigentlich so eine Session spielen würde, sage ich mal, als Ganzes.
Es klingt schon so, als ob du schon sehr lange an dem Spiel arbeitest, damit würde ich mal nicht mal ganz gut dran raten darf. Aber was schätzt du, wie lange arbeitest du wirklich schon an deinem Spiel? Also ich meine, es ist ja immer schwer, das noch zu definieren, wann du angefangen hast, das aufzuschreiben, oder wann es noch eine Idee in deinem Kopf gewesen ist oder so. Ne? Aber was schätzt du, wie viele Jahre oder Stunden hast du mit deinem Spiel bisher verbracht?
Also in Stunden habe ich noch nie versucht auszurechnen, aber man kann sagen, ich habe jetzt also über 3 Jahre an dem Spiel gearbeitet. die letzten anderthalb Jahre ungefähr eigentlich fast in Vollzeit, würde ich sagen. Allerdings muss man auch dazu sagen, das letzte Jahr vor allen Dingen war auch viel Publisher-Tätigkeit. Also ich entwickle das Spiel nicht nur, ich bringe es ja auch selber komplett raus. Mhm. Da gehört natürlich noch viel mehr zu, als nur die Spielidee und das Game Design sozusagen zu machen, sondern man muss ja auch Layouting, Artwork aufmessen und das auch gucken, dass das Leute kennenlernen und irgendwie das ein bisschen bekannt wird auch, indem man es anderen Leuten zeigt und so weiter. Also gibt es ja viel, viel, das noch dahinter ist. Produktion vorbereiten jetzt und so weiter. Also gibt es ganz viele Tätigkeiten, die in dem letzten Jahr passiert sind, die jetzt nicht nur für die Entwicklung des Spiels waren, aber grundsätzlich 3 Jahre oder ein bisschen mehr als 3 Jahre jetzt inzwischen.
Das ist für eine ganz schön lange Zeit auf jeden Fall. Ich würde ja mal jedem Autor sagen, so für dein erstes Werk, mach nichts Großes, mach nichts Aufwendiges, mach was mit Karten, mach nichts und nicht so Miniaturen und so weiter. Und dann kommt so ein Projekt um die Ecke, wo man sich denkt, so krass, okay, das ist sehr, sehr ambitioniert. Aber man muss ja auch sagen, es hat ganz halt ja auch echt Hand und Fuß. Ne? Also es haben ja sehr, sehr viele YouTuber erhalten, habe ich gesehen. Ich habe auch eine Kampagne gesehen, wo es echt gute Quotes, also echt gute Zitate von den Leuten bekommen. Also man kann schon sagen, dass das Ding sehr, sehr gut angekommen ist bei den Leuten. Auch gerade Rado war echt sehr begeistert und hat es mit Gloomhaven verglichen und so. Hast du diese Richtung so ein bisschen gehofft, dass es in diese Richtung geht? Also gerade so ein Gloomhaven-Vergleich, ist das sowas, was du angestrebt hast oder hat sich das mehr so ergeben?
Also ich habe es nicht angestrebt. Also grundsätzlich freut mich natürlich total, dass es so gut ankommt, aber es war eigentlich, bestimmt hat mich Gloomhaven irgendwie ein bisschen unterbewusst beeinflusst, weil es einfach eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, weil ich damals die Kampagne mit meiner Frau durchgezockt habe, komplett die 200 Stunden oder noch mehr. Das war noch bevor unsere Tochter da war. Jetzt inzwischen wird das wahrscheinlich nicht mehr so leicht gehen, aber das ist halt also schon ein bisschen bestimmt mit eingeflossen. Aber was so das Feedback angeht, man hofft natürlich, dass das so ist. Also ich habe ja auch vorher sehr viel Play getestet, also ich lege auch sehr viel Wert auf, sage ich mal, so ein gewisses sehr hohe handwerkliche Disziplin beim Game Design, sage ich mal, dass ich mir viel Feedback geben lasse, viel Playtests mache, auch sehr stark auf Streamlining geachtet habe und ganz viel Kram, der zwischendurch drin war, irgendwie rausgeschnitten habe, der nicht gut war oder der einfach zu umständlich war oder so. Also da habe ich sehr, sehr viel Zeit und Energie und auch Gehirnschmalz reingesteckt, aber natürlich, ich meine, ich sitze hier irgendwo in Deutschland und entwickle hier mein erstes Spiel. Natürlich habe ich vorher trotzdem nicht so ein richtiges Gefühl, was macht jetzt ein Rado, wenn er das Ding auspackt. So, der Typ hat, keine Ahnung, wie viele Zehntausende Spiele oder Tausende Spiele gespielt in seinem Leben und kriegt wahrscheinlich pro Tag, weiß nicht wie viele Anfragen. Erstmal war ich super happy, dass der überhaupt gesagt hat, ich review dein Spiel, weil der guckt sich die Spiele ja vorher an. Der liest wirklich das Regelwerk durch, bevor er irgendwie überhaupt zusagt, dass er dein Spiel sich anguckt. Und wenn er keinen Bock drauf hat, dann lehnt er es ab. Dann kriegt er dein Spiel, dann zockt er dein Spiel. Und wenn er dann sagt, das gefällt mir nicht, dann sagt er, nee, da mache ich kein Video zu, ich schicke das Ding weiter, aber ich mache da nichts zu. Und das heißt, du weißt erst hinterher wirklich, was da kommt. So. Und die Hoffnung war natürlich da, dass sowas Geiles dabei rauskommt, aber vorher war das schon irgendwie mit einer ziemlichen Nervosität verbunden, sozusagen, okay, geil, Rado hat jetzt mein Spiel, aber mal gucken, was er damit macht, so. Und dass dann sowas rausgekommen ist und dass er das so feiert, das ist natürlich so super, ne? Finde ich natürlich total genial, aber das ist auch fast schon ist eigentlich so ein bisschen so ein Fanboy-Moment, wo man selber denkt, so, okay, ich sehe jetzt mein eigenes Spiel irgendwie bei so einem Typen, den ich vor 10 Jahren selber das erste Mal entdeckt habe, von dem ich meine Games sozusagen gekauft habe, weil der die irgendwie empfohlen hat oder so. Also ist schon ein bisschen crazy auf jeden Fall. Und das ähnlich war es auch, ich habe mit Paul Grogan von Gaming Rules habe ich auch so einen Videotermin gehabt. Das war auch so ein Fanboy-Moment, den habe ich mir angeguckt damals, als ich die Gloomhaven-Regeln lernen wollte. So. Da habe ich sein Video geguckt, da habe ich mit meinem Spiel gesessen und irgendwie jetzt vor ein paar Wochen saß ich im Stream und habe mit dem zusammen mein Spiel gezockt. So. Das ist schon irgendwie weird. Aber auch cool. Also.
Ja, kann ich mit nachvollziehen. Wir hatten dieses Jahr auch einige Fanboy-Momente gehabt bei uns in unserer Firma. Wir haben ja mit Rocket Beans zusammengearbeitet, mit Becker Scott irgendwie und so. Und da denkt man sich schon, okay, cool. So, ne? Das hast du irgendwie dein Leben lang konsumiert und jetzt schreibst du E-Mails mit den Leuten irgendwie. Oder in Hamburg haben wir auch Besuch bei Rocket Beans und so. Also, es ist immer schon was anderes, ne? Dann, wenn man das Ganze selber konsumiert hat und so, dann plötzlich man selber so Teil von dem Ganzen wird. Kann ich sehr gut nachempfinden. Das ist aber einen großen Aspekt von deinem Spiel irgendwie vergessen, finde ich. Und zwar haben wir natürlich hier das Thema Dungeon Crawler drin. Wir haben auch Tower Defense drin. Aber es ist ja auch Choose Your Own Adventure drin, oder? Also das heißt, es gibt ja schon so auch Möglichkeiten, dass das Spiel so ein bisschen die Richtung annimmt, die man einfach selber einschlägt, oder?
Genau, also es gibt hat einen schon ziemlich großen Story-Anteil auch drin. Das Ding wird nachher irgendwie über 50.000 Wörter an Story haben. Also es wird jetzt nicht ganz ein Tainted Grail werden, aber geht schon deutlich über sowas wie ein Gloomhaven oder sowas hinaus.
Es ist schon viel, muss man sagen, ja. Und,
das ist mir auch persönlich irgendwie ganz wichtig, weil ich bin selber halt, ja, schon mein Leben lang, will ich nicht sagen, aber ich glaube, seit ich 12 bin oder sowas, bin ich irgendwie Pen-Paper-Rollenspieler und zock sowas wie das Schwarze Auge oder keine Ahnung was. Jedenfalls, wo ich mir auch selber viel Geschichten ausdenke, nicht nur als Spieler, sondern auch als Spielleiter, denke mir selber Geschichten aus, denke mir da irgendwie auch ganze Kampagnen aus, die teilweise über mehrere Jahre gegangen sind und so, wo die Spieler das durchgespielt haben mit Stories und sowas. Und sowas wollte ich halt als Feeling auch haben, weil wenn ich habe halt gesagt, okay, wenn ich so einen Dungeon-Crawler mache, dann will ich auch irgendwie die Story mit drin haben. Und ich will vor allen Dingen auch Charaktere, die eine Bedeutung haben, die irgendwie relevant sind. Also er soll nicht Name eintragen, der Dieb, und jedes Mal, wenn du den Charakter wechselst, kannst du wieder einen neuen Namen eintragen und dann hast du irgendwie einen beliebigen Namen da, sondern du hast halt zum Beispiel eben Enig die Schamane oder Enig die Kräuterfrau hast du zum Beispiel da mit drin. Und die ist halt zusammen mit Hakon und dem anderen Charakter zusammen aufgewachsen im selben Dorf und die kennt sich seit Kindesbein an. Sie ist halt so eine quirlige Frohnatur, die halt aber eben auch gerne Menschen hilft und die hat eine eigene Persönlichkeit hat. Die hat Freunde im Dorf, die hat ihr Vater ist der Schamane des Dorfes und so. Also die leben wirklich in diesem Dorf mit Halla, die Charaktere, und sind da halt auch verwurzelt und so haben auch eine Beziehung untereinander, wie sehr sie sich mögen oder vielleicht auch mal gegenseitig nicht so mögen. So, und das sind halt so Sachen, die dann auch irgendwie in der Story auch ein bisschen zum Tragen kommen. Und gleichzeitig gibt es halt eben auch diese epische Storyline dahinter, die sich so nach und nach aufbaut. Am Anfang erstmal ein bisschen Low Profile. Also es ist nicht so ein Ding, wo du kommst so, der große Overlord ist da, jetzt kämpfst du gegen den riesigen Overlord, sondern es ist erstmal so ein ganz ruhiger Einstieg, bodenständiger Einstieg eigentlich in das Thema, dass du am Anfang mit dem Hauptcharakter Hakon, dem Krieger, Dranger heißt das ja bei den Wikingern, irgendwie so reinkommst und am Anfang erstmal quasi so deine Kampfprobe zum Dranger, zum vollwertigen Krieger ablegst und dann von deiner Lehrmeisterin nochmal einen auf die Mütze kriegst, aber trotzdem bestehst so, und dann geht's halt damit erstmal so los ins Adventure und du spielst quasi am Anfang noch so ein bisschen Neulinge und über den Verlauf der Kampagne ändern sich die Sachen dann eben auch so ein bisschen und die Storyline ändert sich eben auch. Genau, also das ist ein ganz, ganz zentraler Anteil. Und da gibt es natürlich, wie du sagst, Choose Your Own Adventure. Man hat halt auch Möglichkeiten, Dinge zu entscheiden. Es gibt auch unterschiedliche Enden teilweise bei bestimmten Kapiteln und so, die dann wiederum Einfluss haben auf spätere Kapitel. Es gibt Entscheidungen, die sich vortragen. Zum Beispiel findest du in einem der Dungeons, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das ist noch ein Prototypen drin, also das kann man da wahrscheinlich auch in einigen Videos sehen. So findet man zum Beispiel so eine Urne und dann kann man entscheiden, was man mit dieser Urne macht. Will man die mitnehmen oder will man die stehen lassen? Und hat so ein paar Hinweise, wer da eigentlich drin ist in dieser Urne, basierend auf der Story, die man da gerade hat. Und dann kann man sich überlegen, packe ich das ein, da ist ja auch noch ein bisschen Silber mit bei, ist ja vielleicht ganz cool. Oder lässt es vielleicht lieber stehen, weil so richtig ehrenhaft ist es ja eigentlich auch nicht, so eine Urne mitzunehmen und die Götter sehen das vielleicht nicht so gerne. Kann man dann eben schauen. Und das kann vielleicht in Zukunft Auswirkungen haben im Kapitel, vielleicht auch nicht, das wird man dann eben sehen. Jedenfalls markiert man dann so eine Entscheidung auf seinem Bogen und dann passiert in dem Kapitel aber auch erstmal gar nichts.
Ja, das finde ich sehr, sehr geil. Also du hast da zwei wichtige Sachen angesprochen, weil ich finde, das machen Spiele in letzter Zeit besser, als es wie vor ein paar Jahren noch passiert ist. Und zwar, dass die Charaktere in solchen Spielen Persönlichkeit mittlerweile entwickeln tatsächlich. Also das heißt, früher finde ich, war es irgendwie so, du hast ein Spiel gespielt und irgendwie waren die Charaktere einem so ein bisschen egal gewesen. Auch so ein King of the Monster ist ja so ein Spiel zum Beispiel, wo die Charaktere Namen haben und ja, die wachsen dir ein bisschen ans Herz, weil sie dann irgendwie das war der Charakter, mit dem du vielleicht dem Löwen, ne? Die Design abgehauen hast oder solche Geschichten oder sowas, ne? Aber es gibt dann einfach immer einfach, wenn er tot ist, dann schreibst du den nächsten Namen auf und fängst dann von vorne an und löst es dir mit den Klamotten deines toten Charakters quasi halt aus, sozusagen. Aber richtig Story hatten die ja eigentlich gar nicht so. Und das muss man sich selber halt ein bisschen dazu denken und so. Und ich finde so in den letzten zwei, drei Jahren ist es halt so aufgekommen, so dass die Story-Anteile in Spielen mehr Richtung Bücher gehen sozusagen. Das heißt wirklich, dass du hast einen Charakter, der hat seine Marotten, ne? Der hat seine Vor- und seine Nachteile und die werden halt auch in der Story irgendwie sozusagen den Leuten näher gebracht irgendwie. Du hast Beziehungen unter den Charakteren, du hast aber auch Feindschaften darunter und das hat aber alles Einfluss auf das Spiel sozusagen. So, ne? Also zum Beispiel bei Schlafende Götter war ein gutes Beispiel gewesen, da werden die Charaktere einem sehr, sehr nahe gebracht, finde ich. Aktuell Earthbound Rangers. Ich bin nicht so weit drin, aber ich finde, ich habe jetzt auch schon so ein Gefühl, dass man spielt, wirklich auch verkörpern möchte irgendwie. Also du suchst ja am Anfang da auch so eine Klasse aus und so weiter und wenn du dann weißt, so, du bist irgendwie der Typ, der gut Menschen kann, dann bin ich auch darauf wirklich von meinem Kopf her darauf aus, dass ich wirklich unterwegs bin und ich sehe da Menschen, dass ich denen helfen möchte irgendwie so, weil das meine Natur ist. Ich könnte auch halt was anderes sein, ich bin der Jäger oder sowas, dann bin ich mehr auf Tiere spezialisieren oder so. Aber nein, wenn ich mich halt dafür entscheide, dass ich gute Menschen kann, dann will ich denen ja irgendwie helfen. Und bei dir ist es quasi, geht's ja auch in diese Richtung sozusagen halt. Ne? Wäre irgendwie auch geil, wenn zwei Charaktere sich irgendwie anzicken und dann müssen die dann andere Lanes einschlagen, weil die beiden nicht miteinander können oder sowas. Du gehst jetzt nach links und ich gehe jetzt nach rechts oder so. Also, ich bin gespannt, was da alles auch für Twists und für Entscheidungen sozusagen auf die Spieler warten. Es klang für mich auch ein bisschen, hast du mal Dragon Age gezockt zufällig? Ja. Ist nämlich auch, finde ich, hat auch so coole Entscheidungen drin gehabt, wo die das Spiel so ein bisschen beeinflusst haben. Ich glaube, ich hatte auch schon mal so eine Mission, wo du dann irgendwie in der Ruine unterwegs gewesen bist und hast du da so eine alte, ich glaube, so ein altes Gefäß gefunden mit einer schwarzen Flüssigkeit drin. Du bist einfach nur gefragt, was machst du damit? Willst du es trinken? Willst du es stehen lassen und so weiter? Das war schon sehr, sehr kriegsentscheidend, was man da tut, weil, wie gesagt, in einer dunklen Ruine zu unterwegs zu sein und ein schwarzes Getränk zu finden, es ist vielleicht nicht immer die beste Idee, das zu trinken, aber andererseits, neugierig ist man ja trotzdem so, ne? Also das ist auch die Frage, spielt man dann so, wie man das möchte oder eben einfach wie eine Neugierigkeit dazu zwingt irgendwie. Meistens, oft entscheidet man auch sich oft für den falschen Weg, einfach nur, weil man wissen möchte, was passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also solche Sachen hast du halt mit Halle auch, da gibt es auch Events, auch teilweise Eventkarten, das hat ja auch noch so ein Evolving Event Deck zum Beispiel mit drin. Und dann gibt es manchmal in der Exploration, siehst du auch von diesen Decks, gibt es verschiedene, aber eins ist halt eher so normale Events, eins hat eher so ein bisschen auch Quests mit drin. Und zum Beispiel gibt es dann eins, wo du hinkommst und da hast du so ein, kommst du an so eine Stelle im Dungeon, wo dann so Heilgeister rumschwirren und dann kannst du da eben hingehen und meditieren oder auch was von dem, da fließt so ein kleines Bächlein lang zu dem Wasser trinken, das heilt dich dann halt, das Meditieren, das ruht dich dann aus, dann kriegst du so Ultimate-Fähigkeiten wieder oder so. Du kannst aber auch hingehen und einen Spirit fangen und in der Flasche einfangen und dann bei der Händlerin verkaufen. Das bringt halt ziemlich viel Silber. Das ist halt ziemlich cool in dem Augenblick. Aber wenn du das machst, dann wandert diese, dann musst du ein Event nachlesen und so und dann passiert noch was extra, was du zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen kannst. Und das führt dazu, dass sich dein Event-Deck verändert. Das heißt, dein Event-Deck verändert sich von Spiel zu Spiel und von Entscheidung zu Entscheidung eventuell auch. Da gibt es dann diese Evolving-Event-Karten. Und wenn du in Zukunft dann, so viel kann man schon mal so ein bisschen anteasern, wenn du in Zukunft wieder so einen Healing-Stream triffst mit Spirits, dann wissen die, dass du das letzte Mal eins von ihnen gefangen hast und reagieren halt anders. Und das kann sich sogar noch weiter spinnen, das ist dann so eine fortlaufende Reihe, wo du unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten hast und das kann dann zu ziemlich abgefahrenen Ausführungen dann so am Ende auch führen, also die dann den Encounter komplett verändern, wenn du so diese Karte, die eigentlich zu dieser Reihe gehört, ziehst. Je nachdem, was du machst. Du kannst aber auch lieb bleiben und dich mit den Spirits weiterhin freundlich geben. Dann kriegst du halt nicht ganz so viel Silber. Aber
Freunde.
Kann Vor- und kann Nachteile haben. Ja. Muss man mal sehen, das hat alles so unterschiedliche Entscheidungen und genauso ist es da halt eben auch eingebaut. Also ich kenne das auch von Computerspielen ganz lange. Ich finde das halt in Rollenspielen, in Pen-Paper-Rollenspielen auch immer so ein Ding, wo man den Spieler Entscheidungen nahe bringt. Ich weiß nicht, ich habe auch viel, wo du Dragon Age sagtest, hier Mass Effect zum Beispiel hat das ja auch.
Firma, glaube ich, sogar. Aber ich finde, Mass Effect war auch super. Also ich fand Teil 2 war sehr, sehr gut. Und Teil 1 war okay und Teil 3 war so lala. Aber der Punkt ist der, ich fand dort immer nur schade, dass es einmal dieses krasse, du Scheiß ist positiv oder negativ, weißt du? Also es war nur diese zwei Richtungen, wo man wollte erinnern, sag ich mal, wenn du den Charakter positiv spielst, musstest du ja nicht immer den blauen Pfad einschlagen, sonst hast du ja deinen Pfad kaputt gemacht im Prinzip. Also du musstest dich immer für gut oder böse entscheiden im Prinzip. Ich finde es geiler, wenn du das nicht vorher weißt, wenn du nicht weißt, was zu welcher Handlung führt. Also das ist bei dir jetzt mehr der Fall, sag ich jetzt mal. Ich weiß halt nicht, was für Konsequenzen auf mich warten, wenn ich jetzt eben diese Urne an mich nehme oder nicht, sozusagen. Ja. Das finde ich eigentlich viel spannender, als wenn genau klar gesagt wird, die gute Entscheidung ist es stehen zu lassen, die blöde Entscheidung ist es einfach, keine Ahnung, zu verkaufen oder so. Ne? Also.
Ja, das stimmt schon. Also das ist auch tatsächlich bei mir eher so. Ich meine, es gibt sozusagen bei den Charakteren gibt es auch nicht einfach so gut oder böse, du machst was Böses. Tendenziell hast du schon ein Gefühl vielleicht dafür, dass manche Sachen moralisch eher in die eine oder in die andere Richtung gehen. Aber es ist jetzt nicht immer per se absehbar, so okay, das ist jetzt genau das oder das ist jetzt genau das. In dieser Welt gibt es halt eigentlich nur eine Sache, die wirklich böse ist, und das ist halt diese Sphäre der Dämonen, wo ja dann auch die ganzen Gegner herkommen quasi. Das sind halt wirklich Dämonen aus der Dämonenwelt, die im Endeffekt nichts anderes zum Ziel haben, als alles andere zu zerstören. Aber alles andere, sozusagen die Wikinger selber, die sind jetzt nicht also per Definition super gut oder super, super böse oder irgendwas, sondern die haben halt so ihre Eigenschaften und sowas und machen halt gute und vielleicht auch manchmal nicht so gute Sachen. Und das ist aber auch potenziell legitim, je nachdem, wie man sich sozusagen auch geben will in dieser Welt, sage ich mal. Das Wichtigste ist halt, dass du die wirklich Bösen wegklatscht, weil wenn die rauskommen, ist halt für alle schlecht, egal.
Ja.
Also das, da muss man sich halt immer drum kümmern.
Du hast ja schon gesagt, es kommen ja relativ viele Wörter in dieses Spiel rein, so storytechnisch, ne? Das ist mal, finde ich, so ein spannender Aspekt, wo man echt mal gucken muss, dass man so einen eleganten Grad irgendwie findet, glaube ich, für den Flow des Spiels einfach. Ich habe ja einige Dungeon-Crawler gezockt, irgendwie zum Beispiel mit Midaba zum Beispiel, ist immer ein gutes Beispiel. Es ist halt ein sehr, sehr textlastiges Spiel. Du spielst halt manchmal eine halbe Stunde, dann hast du so 5 Seiten Text, also wirklich einfach auch ohne Absätze. Es ist einfach 5 Seiten Text-Wall, die dich da erwartet. Und wenn man das mit 4 Leuten am Tisch spielt, ist es halt so, dass auch einfach 2 Leute irgendwann abschalten irgendwie und einfach gar nicht mehr zuhören, weil das einfach zu viel irgendwie ist. Also es ist zwar cool, weil du spielst so ein Buch irgendwie so natürlich, und das ist auch immer wieder, was passiert. Aber es ist halt auch unglaublich, das macht das Ganze auch mal so ein bisschen, das fährt dann mal so diesen Adrenalinpegel ganz schön runter, finde ich. Und nimmt auch mal den ganzen so ein bisschen den Flow raus irgendwie. Wie ist das für die Idee von der Menge her? Also würdest du das einschätzen, wenn man so, keine Ahnung, wenn du hast jetzt 3 Waves geschafft, sage ich jetzt mal, hast du eine Mission fertig? Wie viel Text kann man sich dann mal einstellen? Was bekommt er da mal so? Was schätzt du?
Es variiert natürlich von Kapitel zu Kapitel, auch je nachdem, was gerade passiert ist. Aber ich würde mal sagen, so grundsätzlich kannst du dich darauf einstellen, vielleicht so eine halbe Seite bis Seite ungefähr hast du vielleicht mal einen Text. Und dann geht es halt irgendwie weiter. Das variiert aber ein bisschen eben mit dem, gerade der Ausgang war. Aber ich glaube, bisher habe ich nichts, wo es über eine Seite rüber geht, tatsächlich bei so einem Aufruf.
Das klingt auf jeden Fall so, als ob man das in adäquater Zeit auch schaffen würde, Also keine Ahnung, dann liest du das in 4-5 Minuten und dann geht es halt weiter so im Prinzip. Ne? Aber wirklich, gerade wenn du so 5 Seiten, also 5 Seiten wirklich nur Textladung hast, das ist auch kein kleines Buch gewesen da. Ne? Also das ist schon, das zieht sich schon ganz schön. Dann darfst du auch nicht vergessen, dann gab es das ja auch nur auf Englisch. Das heißt, wenn du dann noch Leute am Tisch hast, die dann noch, du musst zum Beispiel nochmal Wortverständnisfragen oder sowas auftauchen können, das macht natürlich sehr zäh. Aber dein Spiel kommt ja auch auf Deutsch raus, da muss man sich ja dann keine Sorgen machen. Ne?
Genau, also die Story wird komplett übersetzt, von dem her, das kann man sich dann einfach da gut durchlesen. Und das, ich denke auch immer so, also ein bisschen Story will ich halt ganz gerne rüberbringen. Ist ja so eine Kritik auch an Gloomhaven gewesen. Also ich liebe Gloomhaven, aber dass die Story eigentlich so ein bisschen von vielen gesagt wurde, die ist mir ein bisschen zu generisch, da fehlt eigentlich so ein bisschen noch ein bisschen der Fluff hinter. Also ich connecte da nicht so richtig. Und das will ich halt anders, also das ist halt anders bei mit Haller in meinen Augen. Und das ist auch so eigentlich so mein Ziel, dass man da auch wirklich sich ein bisschen drum kümmert und sagt, okay, das ist mir schon irgendwie wichtig, wie es jetzt hier weitergeht. So, und nicht, ich will eigentlich nur wieder die Game-Mechaniken haben. Also die soll man natürlich auch gerne haben wollen. Sind auch der ganz zentrale Teil des Spiels natürlich, dass ich irgendwie cool kämpfen kann, dass es Spaß macht. Aber die Story soll einen halt auch irgendwie mitnehmen. Aber, also vom Thema Story-Muffel und so, wenn man da nicht so Bock drauf hat, ich habe sozusagen gerade bei der Ingame-Exploration, wo man so exploriert, habe ich es auch immer so gemacht, ich habe den Storytext, den du lesen musst, wenn du explorierst, und darunter die spielmechanischen Auswirkungen. Wenn man jetzt wirklich sagt, so, ich habe gar keinen, wirklich null Bock auf Story, dann kann man theoretisch noch sagen, ich skippe diese Teile. Oder ich lese da schnell drüber, weil ich weiß direkt, wo die spielmechanischen Sachen anfangen. Wobei manchmal das schon ganz hilfreich ist, die zu lesen, weil es eben auch vielleicht für die Exploration Auswirkungen hat, aber grundsätzlich man kann da schon sehr klar trennen und sagen, okay, jetzt ist der Teil, wo man wirklich aufpassen muss und das davor ist der Teil, wo man so ein bisschen Story-Fluff und Flavor hat, der aber auch eben manchmal ein paar Hinweise enthält, also so komplett ausblenden sollte man ihn vielleicht eben auch nicht, aber man kann schon auch relativ schnell gestreamt runterspielen, wenn man es will.
Also ich muss dazu sagen, ich habe gerade Midaba angerissen, bei Midaba ist auch so, es gibt immer noch so eine Kurzversion von dem Text, das ist clever gelöst von denen, muss ich sagen, also wenn du die 5 Seiten Text sparen möchtest, kannst du dir auch in 3 Sätzen durchlesen, Charakter A hat Charakter B den Bauch geschlagen und abgehauen, jetzt bist du hier und es geht weiter so. Ne? Also ist schon cool, aber man muss natürlich trotzdem sagen, die Tatsache, dass du dann diese 5 Seiten nicht liest, sorgt ja irgendwie dazu, dass du einen Teil vom Spiel irgendwie weglässt oder so, weil die wollen ja mit dem Spiel auch natürlich eine Story erzählen und die wollen ja nicht, dass du 3 Sätze liest und dann anfängst. Die möchten natürlich, dass du dieses Buch mitbekommst, weil es werden ja 3 Akte am Ende, also werden 3 richtige Vollpreisspiele sozusagen sein, wo die Story fortlaufend ist, wo Dinge passieren, wo Charaktere sterben oder dazukommen und was auch immer. Ne? Und deswegen, also du musst es ja eigentlich schon lesen, wenn du das Spielgefühl einmal so einatmen möchtest. Was ich noch ganz spannend finde, jetzt muss ich noch mal kurz einen Sprung machen. Ich zocke gerade zur Zeit Earthborn Rangers, ich bin noch nicht so weit, aber ich habe zumindest ein bisschen gespielt schon. Und ich dachte bis vor kurzem noch, dass ja mit Sicherheit die meisten Spiele ein gutes Tutorial-Intros haben. Und ich habe aber jetzt bei Earthborn Rangers gemerkt, Alter, man kann es auch einfach wirklich komplett verkacken. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch drin, ne? Aber ich finde, das Tutorial ist so schlecht. Also wirklich, also ich die nicht da an die Hand, während du das Deck baust, aber Story-Anteil wie 1% oder sowas, ist eigentlich nichts, was da groß passiert im Prinzip, aber dieser Deckbau-Aspekt ist, das ist dann Fokus und nicht wie das Spiel funktioniert. Das ist halt total dumm. Warum hat man dann nicht einfach den Leuten klar gemacht, hey, das hier sind die Starterkarten für den Begegnungspfad. Das heißt, du bist jetzt im Wald und jetzt kriegst du eine Karte auf. Oh, das ist ein Wolf. Jetzt müsstest du wohl diesen Test hier anwenden. Versuch das doch mal. Ja. Ne? Und dann hätte man die Leute ja so ranführen können, das Ganze irgendwie oder so. Und ich habe mich so gewundert, dass man da so viel Potenzial weggelassen hat, weil es so einfach gewesen wäre, einfach dafür einfach ein extra Ort zu nehmen oder einfach ein extra 5-Karten-Deck, was einfach dir kurz 2-3 Mechaniken zeigt und dann hast du alles verstanden und kannst anfangen. So, ne? Das wäre so einfach gewesen. Aber stattdessen hat man sich dafür entschieden, dass sie direkt in dem Tutorial sagen, du musst die Anleitung gelesen haben komplett, du musst einen am Tisch haben, der das Spiel schon kennt. Da musst du das Tutorial spielen und am Ende vom Tutorial sagt er dir sogar nochmal, du hast das Deckbau jetzt gemacht, aber du kannst dann nochmal umbauen, wenn du willst. Das ist, weil du wusstest ja eh nicht, was du tust, sozusagen. Also es ist so komplett. Ich weiß nicht, ich hab da so mit so einem Fragezeichen über dem Kopf da gesessen, weil ich einfach dachte, warum macht man das denn so? Da hast du so ein gutes Spielsystem gebaut, was so alles logisch ineinander sich gut zusammenfügt und so weiter. Dann baust du ein Tutorial, als ob du einfach, weiß ich nicht, noch nie in deinem Leben Brettspiel gespielt hast. Also das hat mich sehr, sehr gewundert, muss ich sagen. Aber, jetzt nochmal den Bogen zum Metaller zu spannen. Bei dir war es ja so, du hast ja mehrere Tutorial-Missionen, wo du die Leute sozusagen an die Hand nimmst. Da gibt es ja einige Videos, die das zeigen, ein paar Let's Plays, ne, die das gespielt haben, wo man ja wirklich sieht, dass die Leute sozusagen Stück für Stück an deren Mechaniken rangeführt werden, an das, was sie tun müssen, wie der Ablauf ist und so weiter, dass du sozusagen nach dem Tutorial richtig gut und smooth in das Spiel einsteigen kannst, ohne dass du jetzt groß nochmal alles nochmal nachschlagen musst oder so. Richtig? Aber erzähl du nochmal kurz, wie deine Gedanken dazu gewesen sind. Also war es absichtlich so gewesen, dass das so entstanden ist? Oder ist es per Zufall entstanden? Oder wie war da so der Ablauf bei dir?
Nee, also bei mir ist das absichtlich so entstanden, weil ich lese schon Regelbücher so und ich kann die auch lesen. Aber wie wahrscheinlich zumindest ein Großteil der Spieler bin ich jetzt nicht der super Fan, mich jetzt erstmal 2 Stunden lang hinzusetzen, bevor ich ein Spiel spielen kann. Sondern ich will eigentlich schnell anfangen. Wenn ich ein Spiel auspacke, dann pöppel ich das Ding aus. Vielleicht liebe ich das noch so und dann will ich aber auch, hey, komm jetzt auf den Tisch, ich habe Bock auf das Teil. So, und nicht, okay, und jetzt erstmal 2 Stunden Regeln lesen. So, das nervt mich halt immer so ein bisschen. Und es ist ja eigentlich auch, also wenn wir jetzt mal über den Brettspielrand hinaus gucken, in Richtung Computerspiele, ist es auch nichts Neues. Computerspiele machen das seit Jahrzehnten, dass die Tutorials drin haben. Und dann habe ich gesagt, okay, da will ich auch, also das ist, kann doch kein nicht so ein Hexenwerk sein. Also habe ich halt die ersten beiden Kapitel. Das sind halt Tutorial-Szenarien und da wirst du eben Schritt für Schritt wirklich rangeführt an das Spiel. Das heißt, wenn du mit Halle aufmachst, okay, du musst auch noch auspöppeln, so, und sleeven, wenn du es gesleeved haben willst, aber danach hast du es innerhalb von 10 Minuten auf dem Tisch und bist am Spiel. Mhm. Auch wenn du die Anleitung noch kein einziges Mal gelesen hast. Und das ist halt der Riesenunterschied und das ist auch das, was ich haben wollte. Ich will nicht, also, dann kannst du die Anleitung ja immer noch lesen, ist vollkommen okay. Aber wenn du die 2 Szenarien gespielt hast, die 2 Kapitel, dann hast du alle Regeln kennengelernt. Dann kennst du eigentlich alles für das Spiel. Und das Regelwerk ist eigentlich eher so eine Art Referenzbuch. In Klammern, jeder, der möchte, kann das Regelwerk trotzdem noch lesen, natürlich. Das ist nicht verboten und das hilft einem trotzdem natürlich. Dann weiß man direkt, wo man die Sachen nachschlagen kann. Das ist natürlich trotzdem ganz nett. Aber das habe ich von vornherein versucht, so schmal zu halten, einfach weil ich das total sinnvoll finde. So. Man muss es vielleicht nicht ganz so ziehen wie jetzt beim Jaws of the Lion, wo die, ich glaube, 5 oder 6 Kapitel Tutorial haben, bis sie dann endlich mal durch waren. Also so lange dauert es bei Metaller nicht, sondern haben halt 2 Stück und dann sind wir fertig damit. Aber grundsätzlich bin ich großer Fan davon. Ich will ja spielen. Ich kaufe mir ein Brettspiel hauptsächlich, um zu spielen und nicht um Regeln zu lesen. So. Und
ja.
Das ist deswegen auch das Thema Streamlining. Die Anleitung zum Beispiel selber hat ja, also das hat zwar 40 Seiten, steht da zwar drin, aber von den 40 Seiten sind 20 Seiten nur extra Lore-Sachen, die so optionale Lore sind, die man nicht lesen muss. Die man dann im Rahmen des Spiels irgendwann kennenlernt und so ein paar Sonderevents und so. Also eigentlich hat das Ding 20 Seiten Anleitung, was für so einen Dungeon Crawler, der sowohl Explore oder Dungeon Crawler ist echt Tower Defense, der Dungeon Crawl, Tower Defense, Economy, du baust ja was auf, du gibst Ressourcen aus, du hast Exploration, du hast Kampfsysteme und Schlagwörter und alles, eigentlich echt super wenig ist.
Das ist gar nichts. Also Earthbound Rangers hat ja 47 Seiten, das ist nur ein Kartenspiel.
Genau, also das Spielsystem von Earthbound Rangers ist eigentlich unkomplexer als das von Metaller.
Ja.
Von den Sachen, die drin sind so und den Dingen, die es da gibt. Aber es ist halt einfach sehr, sehr umfangreich beschrieben. Also ich liebe das, also ich habe es jetzt noch nicht so viel gespielt, ich habe erst nur ein bisschen reingespielt, aber Earthbound Rangers finde ich total, an sich total cooles Flair und sowas. Ich habe da richtig Bock drauf, wir das auch endlich auf den Tisch kriegen. Jetzt während der Kampagne gerade leider schwierig, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber ich werde mich definitiv da wieder ransetzen, auch nach der Kampagne, weil ich da richtig Lust zu habe, so vom Thema. Aber mir ging es da auch so wie dir am Anfang. Also es ist, die haben ja sogar eine Einführung, die aber offiziell kein richtiges Tutorial ist, und es steht ja explizit, du musst trotzdem die Regeln lesen. Ja. Hätte man das noch um 1-2 Seiten erweitert und ein bisschen anders formuliert, glaube ich, hätte man dann ein richtig gutes Tutorial draus schreiben können. Aber ist im Endeffekt, ja, und ich glaube, dass das ist vielleicht auch schon ein bisschen der Ansatz, der ja auch zeigt, dass es immer mehr in mehr Spiele reingeht und Brettspiele das auch mehr und mehr versuchen. Und ich hoffe in Zukunft dann auch, irgendwann wird es hoffentlich Standard sein, dass eigentlich jedes Spiel, wo es irgendwie geht, das auch wirklich macht.
Erzähl mal was über dich. Was, wenn ich dich fragen würde, was sind deine, ich meine, wenn ich liebe Spiele, hast du schon Blumenhelden, hast du jetzt schon gedroppt, ne? Aber weil du so 3-4 andere noch nennen würdest, was sind so die Spiele, die du am meisten gespielt hast und welche sind deine Lieblingsspiele?
Am meisten gespielt? Wir hatten ja vorhin schon mal Kingdom Death Monster, insofern greife ich das einfach nochmal kurz auf. Das ist auch so ein Spiel, was ich, ich habe die Kampagne einmal solo komplett durchgezockt und danach
krass. Ein
bisschen, so gespielt. Also ich, das habe ich total gefeiert, dieses also im Sinne von, das hat ja keine so richtig feste, vordefinierte Geschichte, aber es ist halt ein unglaublich geiles Sandbox-Spiel, was irgendwie eine sehr, sehr coole Atmosphäre erzeugt. Und ich bin ja, also, so, was bin ich für ein Typ? Zocker, eigentlich mag ich Strategie, ich mag Taktik, ich mag eigentlich Zufall nicht. So, jetzt nenne ich als erstes Kingdom Death Monster.
Nur
Würfel mit bei dem Spiel so, und das, du bist ja wirklich teilweise richtig Opfer des Würfels. Wenn du gut würfelst, dann kann da was richtig, richtig Gutes rauskommen und im selben Wurf, aber wenn das Schlechte kommt, dann ist das um Vielfaches schlechter irgendwie als das, also das komplette Gegenteil wirklich. Aber das passt so ein bisschen zu dieser Welt, die da erschaffen haben. Die haben ja so eine Welt erschaffen, so dunkel, bedrohlich, wirklich sehr, sehr düstere Fantasy. Und da passt es irgendwie dazu, dass man sich nie so richtig sicher sein kann, sage ich mal. Das passt so ein bisschen zu der Welt, die auch geschaffen haben, finde ich. Und auch dem ganzen Narrativ, dass wirklich jede Ecke sofort tödlich sein kann. Insofern, das ist so ein Spiel, was ich total cool finde, auch eben, weil es so eine coole, auch die Gegner zum Beispiel, finde ich, also das hat sehr viel Design drin, wo ich fühle, was die Gegner machen. Also, und was ich auch total cool finde, eben, wenn weiß ich, der Löwe, der dich dann eben mitschleppt und durch die Gegend reißt und so und mit deinem Überlebenden da durch die Gegend rennt und du musst ihm hinterherhetzen und versuchen, den irgendwie davon abzubringen, deinen Typen da kaputt zu beißen. Sowas ist halt unglaublich thematisch irgendwie. Natürlich ist das brutal, aber
ein bisschen
gemacht vom Flair her. Und sowas Ähnliches finde ich halt, ist auch immer cool. Also zum Beispiel bei Metalle habe ich dann auch so ein paar Sachen davon, mit einfließenden Sachen weiß ich nicht, aber ich finde sowas habe ich zum Beispiel der Speerträger, der dann, wenn er einen Angriff macht, dann kann er halt auf dem Nachbarfeld auch nochmal so durchstoßen mit seinem Speer, macht dann nochmal einen extra Angriff oder so. Das ist so, oder der Fallensteller, der gegen den du dann kämpfst, wenn du den als Gegner hast, der nutzt seine eigenen Fallen gegen dich und so. Dass du so solche Mechanismen auch mit drin hast und den Gegner noch irgendwie spürst. So. Das finde ich total cool. Das hat King Death Monster halt super umgesetzt, finde ich. So, das ist was ich total genial fand. Neben ganz vielen anderen Sachen, die da toll sind. Ansonsten, ja, generell, wie gesagt, sehr strategisch-taktische Spiele, irgendwas, wo ich auch nachdenken muss, wo ich irgendwie auch mal, also Analysis, Paralysis wird manchmal so ein bisschen negativ beschrieben. Ich finde es aber, wenn man kooperativ spielt und währenddessen auch drüber reden kann, finde ich sogar gut. Also dann macht es mir eigentlich auch Spaß. Ich sitze gerne mit Leuten da und diskutiere auch mal ein paar Minuten über einen Spielzug, wenn wir danach einen geilen Spielzug draus machen so, und dann das Beste für uns rauskommt. So. Gegeneinander nervt es dann, weil dann wartet man ewig auf den einen, aber solange man das zusammen machen kann, finde ich es eigentlich ganz cool. Und deswegen sowas wie zum Beispiel Mage Knight finde ich total ein cooles Spiel, irgendwie nicht mit zu großen Gruppen, aber wenn man es kooperativ spielt, das Mage Knight, dann mit dieser Erweiterung, wo man dann gegen Volkare kämpft und so. Das ist richtig cool. Oder Spirit Island ist auch so ein Thema, was ich auch Games, ich auch total cool finde, was mir richtig viel Spaß macht. So. Also das sind auf jeden Fall so Games, die, ich sage, so die zocke ich, ja, würde ich bei, wahrscheinlich bei jeder Gelegenheit, wo ich, wenn ich die Zeit habe und jemand fragt mich, würde ich immer sagen, jo, lass auf den Tisch hauen, das Ding so. Gerne.
Also auf jeden Fall auch Expertenspiele überwiegend, würde ich sagen. So, ne? Also so, ich glaube, das sind alles Spiele, würde ich sagen, die so ein Komplexitätsgrad über 3 oder 3,5 so in die Richtung haben. So, ne? Also macht es schon auf jeden Fall anspruchsvoller, oder?
Genau, also ich würde mal sagen, so 3,5 bis beliebig. Also keine Ahnung. Das ist, sind die Sachen. Was ich nicht so gerne mag, ist komplizierte Spiele. Also ich mag gerne komplexe Spiele, das finde ich cool. Was mich nervt, ist halt, wenn ich viel immer in den Regeln nachschlagen muss oder sowas. Also was nicht vielleicht von der Mechanik her komplex ist, weil die was man dann macht, ist vielleicht nachher gar nicht so anspruchsvoll, sondern es wird anspruchsvoll dadurch, weil mein Gehirn damit gebunden ist, dauernd Sachen nachzugucken. Das nervt mich dann schon. Das heißt, es sollte gerne komplex sein, aber nicht kompliziert so vom Spiel her. Das finde ich irgendwie wie unglaublich wichtig. So, das ist auch so ein Grundsatz, den ich immer benutzt habe beim Game Design, bei Metalla zum Beispiel, um Sachen zu streamline. Da habe ich immer gefragt, okay, macht das Spiel komplexer? Ja, cool, aber macht das Spiel auch komplizierter? Ja, brauche ich das wirklich oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, das Gleiche zu erreichen? So. Mhm. Weißt du, da sind auch einige Sachen rausgeflogen. Also ich werde zum Beispiel bei Metalla werde ich öfter mal gefragt, so hey, wie wäre es denn, wenn wir noch bei den Map-Teils so ganz viele coole Effekte einbauen? So, das wäre doch nochmal ein thematischer. So. Ja, habe ich probiert im Rahmen des Game Design-Prozesses. Es ist aber de facto so, das Spiel ist so schon komplex genug im Kampf, dass Leute angefangen haben, das sehr, sehr häufig zu vergessen. Also in über 50% der Fälle wurden solche Effekte vergessen. Und wenn sowas auftritt bei Tests, dann habe ich halt gesagt, so, okay, das ist offensichtlich kein gutes Design, weil wenn Dinge dauernd vergessen werden, dann macht es keinen Sinn. Dann schmeißt sie raus. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich dann solche Sachen zum Beispiel rausgenommen habe, weil eben im Endeffekt die Gesamterfahrung im Fokus steht und nicht irgendwelche sozusagen Einzelaspekte, die ich mit reinflanschen will unbedingt. Und genau, aber das finde ich halt auch bei Games dann eben ziemlich cool. Ich zocke, was ich, also Spirit Island zum Beispiel hat ja auch vom Kampfsystem, das ist ja das Banalste ever. Du machst ein paar Schadenspunkte auf dem Feld und dann nimmst du da irgendwelche Häuschen und Leute runter von dem Feld. Also vom Kampfsystem, der Kern des Kampfsystems ist eigentlich super, super, super banal. Mhm. Trotzdem ist das Ding eins der Spiele, bei denen am meisten mein Kopf raucht, wenn ich das nachher zocke in höheren Komplexitätsgraden, weil halt diese Abhängigkeit mit diesen ganzen Skills und alles, was dann da reinkommt, so hoch ist. Das finde ich vom Game Design halt unglaublich elegant gemacht.
Das hast du ja vorhin gesagt, du hast früher Pen & Paper und sowas gemacht, ne? Mhm. Sind Pen & Paper Abenteuer, die du erlebt hast, in das Spiel reingeflossen? Oder so Ideen, vielleicht Charaktere, die dort immer schon mal gebaut wurden oder keine Ahnung, so Story-Stränge oder sowas. Also kann man das so sagen?
Nee, das eigentlich nicht. Also ich habe beim Pen & Paper Bereich, ich habe viel so in Richtung Schwarzes Auge gespielt. Mhm. Da haben wir mehr so in dieser Torwall-Region, also der Region, die so ein bisschen auch bei den Wikinger-like, sag ich auch so ein bisschen Wikinger-ähnlich geprägt, sage ich mal, in dieser Fantasy-Welt, waren wir viel unterwegs. Und das ist natürlich eine gewisse Parallele zu Metalla, sage ich mal. Aber an sich ist alles, was ein Metalla ist, ist Metalla und nicht sozusagen jetzt irgendwas, was sozusagen vorlebt ist, sondern da erlebt man wirklich was komplett Neues, was ich so bisher noch nicht geschrieben habe, sondern das ist nochmal from scratch kreiert. Mhm. Es gibt eine einzige Referenz aus in Metalla heraus. Und zwar gibt es eine Halbgöttin, das ist so eine Tochter von so einer Göttin. Das ist so ein kleines Mädchen, was dann irgendwie in dieser Welt rumläuft und so ein bisschen chaotisch verrückt ist, so, also auf nette Art und Weise, aber so ein bisschen sehr, sehr quirlig und sehr, sehr aktiv. Und die ist so ein bisschen angelehnt an meine Tochter. Also das ist der einzige Charakter, den du im Spiel findest, der irgendwie an irgendwas anderes, glaube ich, angelehnt ist.
Okay. Ich hätte jetzt wieder gedacht, dass man irgendwie, also ne, du hast es irgendwie, keine Ahnung, über Jahre lang vielleicht selber gespielt und dann hat man auch diese Idee, diese Sachen irgendwie anders umzusetzen oder so. Aber wo kommt denn so dein Ursprung her, dass du, sag ich mal, dieses Wikinger-Thema so aufgegriffen hast? Also ist das was, was du dein Leben lang schon geil gefunden hast oder gefeiert hast oder wie ist es dazu gekommen?
Also ich meine, grundsätzlich finde ich Wikinger jetzt nicht, das finde ich ganz cool so, ist ganz lustig. Ich bin ja in, also was aufgewachsen, aber ich habe auch über 10 Jahre meines Lebens in Schleswig gewohnt. Auch lange Zeit während meiner Jugend und dann später nochmal vor ein paar Jahren sind wir nochmal hingezogen. Und ist halt ein Ding, Schleswig ist ja direkt neben Heiterbu und Heiterbu ist eben so ein alter Wikinger-Handelsposten und das ist eigentlich auch, wo die Idee vom Spiel her kam. Weil als ich das Spiel angefangen habe zu entwickeln, da bin ich mit meiner Frau und meiner Tochter wieder zurück nach Schleswig gezogen, weil es meiner Mutter da gesundheitlich nicht so gut ging. Und dann eben, dann war eben so ein bisschen die Frage, okay, was für ein Thema soll denn dieses Spiel jetzt kriegen? Und dann war eben die Sache so, okay, wäre cool irgendwie nicht, also ich mag gern Fantasy, aber ich würde gern irgendwie ein bisschen was Besonderes haben so und dann war eben so, ja, Heiterbus in der Nähe, wäre cool, wenn es so einen leichten lokalen Touch hat. Ich meine, jetzt wohne ich immer noch in der Nähe, also jetzt bin ich ein paar Kilometer weiter weg, aber jetzt eine Stunde Fahrt bin ich immer noch da und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, so, okay, das hat so einen lokalen Bezug, weil es halt hier in Schleswig-Holstein direkt so ein Ding ist und das hat mich dann irgendwie dazu verleitet zu sagen, okay, hey, sowas mit Wikingern wäre cool, aber ich will halt irgendwie, wie gesagt, so Pen and Paper, Rollenspiele, eigene Geschichten ausdenken und sowas. Hab halt unglaublich Bock, auch eigene Sachen dazu erzeugen und zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gibt's halt eigene Götter, eigene Dämonen, so diesen ganzen Kram, aber halt eben so ein Wikinger-Fantasy-Set. Mhm. Und da kommt eigentlich der Bezug zu Wikinger her. Ansonsten gibt's natürlich in Schleswig, ist man, wenn man da wohnt, eh so ein bisschen geprägt, weil es gibt die Brauerei im Ort, die heißt halt Asgard-Brauerei.
Ah ja.
Die sagen auch, glaube ich, sogar, wir brauen das Bier der Wikinger oder der Götter oder irgendwie so. Das sind ja ein Werbeslogan und du hast auch einmal im Jahr hast du halt auch die Wikinger-Tage in Schleswig, wo dann auch so mit Ständen und allem möglichen da was ist und so. Also es ist schon auch ein bisschen verwoben, sage ich mal, da in so das in die Stadt. Aber ja, ich sag mal, Haupteinfluss war tatsächlich eben so diese Nähe eben zu Heiterbu tatsächlich.
Mhm. Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Spiel zu designen? Also ich meine, das ist natürlich bei jedem anders, ne? Aber das hast du ja vorher schon Pen and Paper gemacht, du hast also auch Spiele wie Gloomhaven und sowas natürlich gespielt. Haben sie die Ideen in deinem Kopf so geballt, dass du sagst, okay, komm, jetzt machst du was Eigenes? Oder was war der erste Auslöser gewesen?
Also grundsätzlich Spiele designt oder Sachen, die so in Richtung Spieldesign gehen, machen, habe ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang gemacht. Also als Kind habe ich mir auch eigene Spiele ausgedacht. Hab dann auch so ein eigenes Kartenspiel mir ausgedacht und dann irgendwo auf Zettel gekrickelt oder so, wo man dann so ein Stichspiel mit Sonnencremes oder sowas dann Lichtfaktor 15 sticht oder so.
Ah ja.
dann habe ich mir irgendwie früher gab es ja von Mickey Mouse und Donald Duck gab es diese lustigen Taschenbücher. Mhm. Und dann habe ich mir da zum Beispiel, es gab einen Band, den ich total cool fand, dann habe ich mir halt ein Brettspiel dazu ausgedacht, wo du das Brettspiel spielst und dann darfst du eine bestimmte Sektion in diesem Taschenbuch lesen, wenn du bestimmte Sachen in diesem Brettspiel geschafft hast so, und da weitergekommen bist zum Beispiel. Das habe ich letztens irgendwann mal wiedergefunden. Das war ganz witzig, das ist so ein Umschlag, wo dann die ganzen Regeln alles drin war und keine Ahnung, dann ein paar Jahre später hat man sich dann irgendwie für Malefiz, ich meine, Malefiz ist auch so ein reines Würfeln und Figuren bewegen eigentlich, also jetzt nicht so mein Lieblingsgenre, wobei damals kannte ich noch nicht so viele neue, deswegen war es damals okay für mich. Mhm. Aber dann auch halt eben mit, habe ich mir dann das dann einfach aufgebohrt, um Combat-Regeln, um Erfahrungspunkte, die du sammeln kannst mit deinen Charakteren und dann kannst du dich halt sozusagen spezialisieren, dass du bestimmte Skill-Trees, die du reinleveln kannst und dann haben wir die Figuren so mit Knetmasse noch irgendwie cool modelliert und irgendwie Sachen dran gebaut, dass er plötzlich eine Axt in der Hand hielt und so die Holzfigur und was weiß ich was. Also so irgendwie dieses Kreative, da hatte ich schon immer Bock und das hat sich dann irgendwie durchgezogen, auch bei Warhammer, eigene Armeen ausdenken, hast du nicht gesehen irgendwie. Und dann bei Pen-Paper-Rollenspiel machst du das als Spielleiter ja auch, dass du da im Endeffekt auch häufig eigene Systeme ausdenkst und die modifizierst und so. Mhm. Der Schritt dann eben so sowas jetzt mal, ja, was ist ernsthaft, aber schon eben auch ein Stück weit zumindest so nebenberuflich oder beruflich zu machen, ist ja, dann kam dann irgendwie daraus, dass ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwie 15 Jahre war ich als IT in der IT tätig, also als IT-Projektleiter, Abteilungsleiter, hast du nicht gesehen, auch viel so in koordinativen Aufgaben. Was ganz cool ist, so hast halt viele, viele Sachen, die auch durchaus anspruchsvoll intellektuell sind und du hast halt mit vielen spannenden Menschen zu tun. Aber ich sag mal so, was ich halt persönlich, stehe ich halt morgens lieber auf und sag so, ey, was kann ich heute Geiles mit meinem Game machen, als was kann ich heute für eine krasse Debitoren-Software ausrollen bei der Bank oder so. Das ist halt einfach für mich nochmal ein anderes Feeling, weil ich da einfach mehr für brenne und habe ich gesagt, okay, wie wäre das eigentlich, wenn ich das jetzt machen würde, so da jetzt mal reinspringen und das jetzt pushen. Dann, deswegen war schon immer die Idee eben mit Halla, also seit Beginn der Entwicklung irgendwie auch selber zu publishen und das einfach mal zu probieren, okay, wie ist das eigentlich so, wenn ich so Ende zu Ende komplettes Brettspiel rausbringe und das auch wirklich eben dann nachher in die Hände der Bäcker bringe, so, was gehört eigentlich alles zu, wie muss ich das eigentlich machen und ja, wie weit kann ich eigentlich mit meinem eigenen Game Design auch gehen bei so einem Projekt dann?
Und man darf auch nicht vergessen, das Game Design ist ja auch ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was du aktuell tust. Ne? Ich meine, du machst ja Marketing, du machst Kampagnenbetreuung, du musst die Produktdaten irgendwann fertig haben, so, du machst das Layout und so weiter selber alles. Ne? Da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit hinter, die ja von außen gar nicht gesehen wird im Prinzip. Halt, ne? Also, ja. Andere denken sich halt, hey, du bist der Autor, du bist aber auch alles andere sozusagen. Ja. So, ne? Man für alles sozusagen, wie der Hausmeister der eigenen Firma sozusagen irgendwie im Prinzip. Da kommt da schon wirklich viel zusammen. Das Ding ist ja, du bist ja mit Halla erstmal so vom Funding her bist du ja durch. Ne? Du bist sechsstellig mittlerweile, du bist über 100.000, was natürlich schon mal fantastisch ist. Was kann man denn so in Zukunft noch erwarten? Hast du vor, an der Story weiterzuschreiben? Also ich meine, ich will jetzt nicht vom Ende von Halla wissen, also keine Spoiler hier natürlich, aber Wäre mit Halla 2 möglich? Wäre die Vorgeschichte machbar? Gibt es da noch Möglichkeiten oder gibt es da Ideen, die du ausarbeiten möchtest? Oder bist du jemand, der das Display einfach was völlig anderes machen wird oder so? Also, oder wie schätzt du dich selber so ein in diese Richtung?
Also grundsätzlich, ich meine, ich bin an mit Halla jetzt über 3 Jahre dran. Das wird ja das nächste Jahr wahrscheinlich auch noch weitergehen dann. Aber mein Ziel ist schon erstmal, das Projekt abzuschließen. So. Also ich habe... Ich bin jetzt kein Freund davon, jetzt gleichzeitig 10 andere Baustellen aufzumachen, sondern lieber eine Sache ordentlich machen und dann kann man sich danach dem nächsten Projekt widmen, in Klammern. Und da kommen wir wieder den Bogen zurück zu mit Halla. Im Sinne von, ich habe auf meinem Rechner, habe ich wirklich zig oder vielleicht sogar 100 inzwischen, weiß nicht, aber auf jeden Fall mindestens zig Seiten an Lore zur Hintergrundwelt. Also ich habe mir da ganz, also es gibt ja die verschiedenen Erzthemen, es gibt ja so eine gefallene Göttin, die hat quasi die hat sich sozusagen mit den anderen Göttern verscherzt. Auch gibt es eine ganz tragische Geschichte dahinter, die will ich jetzt nicht spoilern, weil man die auch im Rahmen der Kampagne vielleicht eben noch so ein bisschen anlocken kann und dann dahinter kommt, was da eigentlich passiert ist. Aber grundsätzlich ist es eben so, du hast, sag ich mal, diese Götter haben auch eine Beziehung zueinander, die hat halt diese ganzen Dämonen erschaffen oder die Erzdämonen auch aus ihrem Blut und so und will halt eben die Lebenden vernichten in der Welt als Rache für das, was die anderen Götter ihr angetan haben. Und das ist so, was so ich jetzt im Rahmen dieses Spiels so mit Halla, ist man quasi in der Sphäre einer dieser Erzdämonen, ist man dann da so ein bisschen unterwegs, wo auch die Gegner so ein bisschen thematisch dann nachher reingehen und so. Das ist dann, und da gibt es aber eben noch ganz viele andere Erzdämonen. Dazu habe ich halt ganz viel Lore, ganz viele Charaktere, Orte hast du nicht gesehen, alles Mögliche habe ich dazu geschrieben und mir ausgedacht, weil ich das für mich brauche, um nachher in Mithala eine konsistente Geschichte zu erzählen. Mhm. Während dieses Spiels, was man jetzt eben dann spielt, nachher eine konsistente Geschichte erlebt. Aber wenn jetzt die Leute Bock drauf haben und das eben gut ankommt, dann kann ich mir eben durchaus vorstellen, da auch noch weitere Teile aus dieser Welt, die ich jetzt gar nicht erzählt habe, die man vielleicht gar nicht sieht oder nur ganz am Rande mal ein bisschen trifft so, mal so ein bisschen angeteasert wird im Rahmen der Kampagne, vielleicht in so einer Nebenmission, das auch wirklich reinzubringen. Also, weil da gibt es halt auch noch ganz viele Geschichten und Sachen, auf die ich halt total Bock habe. Also so ein kleiner Spoiler, beziehungsweise ist kein richtiger Spoiler, weil das wenn, dann würde ich diesen Charakter, das würde man auch direkt am Anfang sozusagen so ein bisschen mitkriegen. Es gibt zum Beispiel einen so einen Charakter in dieser Welt, das ist so, es gibt die Erzdämonin des Untodes und die hat halt die Draugr, also so Zombie-ähnliche Kreaturen unter ihrer Macht, und wo sie halt Wikinger wieder hat auferstehen lassen und als Untote, und es gibt halt eben einen Ancient Draugr, also so einen uralten Draugr sozusagen, der unter ihrer Kontrolle ist, und die wird quasi, das ist so eine Art Jägerin, die dann von so einem die so einen Geisterpanther als Begleiter, oder eine Geisterkatze als Begleiter hat, so eine riesige, und die ist quasi durch Umstände wird der Bann von ihr gebrochen, und plötzlich bist du dann sozusagen spielst du quasi einen untoten Draugr als Charakter, der der Geisterkatze unterwegs ist. Und darum zum Beispiel, da habe ich auch so ein paar Saga-Ansätze. Da hätte ich mega Bock, diese Saga dazu zu schreiben und dazu nochmal was zu machen. Zum Beispiel, aber das passt halt absolut nicht in Mithala mit rein. Das wird ein viel zu großer Scope. Das wäre zum Beispiel ein cooles Folgeprojekt, was ich mir vorstellen könnte. Gibt auch noch ganz viele andere Ansätze. Muss mal gucken, wohin es jetzt führt. Aber da gibt es halt eben ganz, ganz viel an Ideen, was storyseitig geht. Aber auch gameplayseitig kann man eben natürlich das noch erweitern und coole Sachen reinbringen. Also, ich habe auch ganz viele Klassen, die ich im Vorfeld designt habe, die ich nachher rausnehmen musste, weil es einfach zu viel wäre für ein Projekt, zu schwer auch wäre. Und da könnte man auch echt super viele coole Sachen machen.
Geil, also auf jeden Fall ist da Potenzial nochmal vorhanden, dass das nochmal mehr irgendwann in Richtung Mithala Universum auftaucht. Ne? Also von daher, ja, sehr cool, bin ich gespannt. Was haben wir denn in der Kampagne noch zu erwarten? Hast du noch ein, zwei Teaser, die du uns geben kannst? Was vielleicht noch, ich meine, du kannst es natürlich nicht spoilern, was noch so freigeschaltet wird oder so, aber hast du noch irgendeinen Teaser für uns parat, dass man sich freuen kann?
Also eine Sache, die jetzt gerade announced wurde, insofern ist es kein Teaser mehr, aber wir haben ja gerade einen neuen Helden reinbekommen, der unlocked wurde jetzt durch die Community. Das heißt, wir haben es jetzt im Core Game zum Beispiel jetzt statt 4, 5 Helden, was natürlich super cool ist, weil man da im Endeffekt 25% mehr Gameplay Value hat. Jetzt gerade arbeiten wir darauf hin, dass der auch noch eine Advanced Class kriegt, also auch noch eine zweite Klasse. Jeder Held kann halt auch mehrere Klassen haben sozusagen, und dann kann man sich aussuchen, in welcher Klasse man den spielen will. Mhm. Und da arbeiten wir gerade dran. Das heißt, da ist nochmal was richtig Cooles reingekommen so. Das andere, was ich jetzt gerade erfragt habe, weil Mithala eben so ein storybasiertes Kampagnenspiel ist, bisher war das noch nicht so im Scope, aber momentan eben so die Frage im Raum, wollen wir eventuell auch so Spoiler-Shields mit einbauen, dass wir Sachen halt verstecken, damit man eben, wenn man das Spiel öffnet, auch wirklich noch ein paar mehr Secrets hat, die man wirklich während der Kampagne wirklich so unlockt, dass du nicht sagst, okay, das sind die Charaktere, die drin sind, ich zoome jetzt einen aus, sondern die Karte darfst du am Anfang eh noch nicht spielen, aber verpacken wir das Ganze doch ein bisschen, damit auch einfach noch ein bisschen mehr so dieses, dass man noch mehr das erkunden kann und wirklich erleben kann, während man es spielt und sagt, okay, ich weiß noch gar nicht, was da auf mich zukommt, was da für neue Charaktere dazukommen und so. Und insofern könnte ich mir vorstellen, basierend auf den Antworten auch aus der Community, die das alle ziemlich cool fanden und da richtig Bock drauf haben, so Spoiler-Shields, ein paar Umschläge und sowas dann zu haben, dass wir eben auch so in diesen, ja, ich nenne es mal Legacy Light Kampagnen-Aspekt damit reinkriegen, weil im Sinne von, du kannst es natürlich trotzdem wieder immer noch spielen, so, also wir zerreißen da jetzt nichts oder so, aber eben, dass du es wirklich erleben kannst und auch noch nicht von vornherein weißt, was ist eigentlich alles drin in dem Spiel. So, dass da noch stärker mit verankert wird.
Okay, interessant. Spoiler ist ja immer so ein spannendes Thema, ne? Also zum Beispiel Orswan oder so, ne, ist ja immer ein gutes Beispiel, wo du dann 1000 Boxen drin hast, die du dann immer erst auspackst, wenn du sie brauchst. Finde ich cool. Problem ist dann mir halt immer, wenn du es halt vorher bemalt haben möchtest, halt, ne? Weil da musst du dich natürlich zwangsweise spoilern irgendwie. Ja. Ja, aber finde ich nice. Mit Java gab es zum Beispiel auch dieses System, dass du so eine rote Scheibe immer über die Texte rüberlegen musst, so die Texte sonst nicht lesen konntest oder sowas.
Ja.
Ist dann mal so ein bisschen friemeliger dann, aber trotzdem ist natürlich ein guter Weg, dass du nicht mal versehentlich irgendwie doch mit deinem Blick irgendwann das hingrätscht oder so. Ja, sehr geil, bin ich gespannt.
Ja, das stimmt. Wobei ich sag mal, sowas mit den Texten ist immer Geschmackssache. Ich will halt im Kampagnenbuch auch einiges an Bildern drin haben. So
ja.
Und so. Also, wenn man das jetzt wirklich explizit durchblättert, dann kriegt man vielleicht so ein paar Bilder, Spoiler so mit. Da muss man ein bisschen schauen. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt cooler, wenn man auch mal dann eine Grafik dazu stand, nicht nur Words of Text. So, und dann hat man da auch mal ein Bild, wo man denkt, okay, what the fuck, was ist das denn so? Das ist schon irgendwie, finde ich dann ganz, ganz geil. Also, es wird schon diese Versteckelemente geben. Ansonsten, was das Bemalproblem angeht, habe ich selber noch nicht gemacht, aber mir wurden Speedpaints ans Herz gelegt, dass man also diese Farben gibt, mit denen man auch schneller bemalen kann. Habe ich noch keine Erfahrung. Ich bin nicht der große Bemaler. Ich habe bei Gloomhaven noch nicht alle Figuren bemalt. Mhm. Aber es war dann auch mal so: Charakter unlocked. Oh, heute Abend wollen wir wieder spielen. Einen Tag habe ich jetzt Zeit, alles klar. Jetzt muss ich die Zeit nochmal finden, um nochmal den fertig zu pinseln, sodass ich den dann bemalt spielen kann. Insofern, ja, kann man auf jeden Fall irgendwie, kriegt man schon irgendwie hin, glaube ich. Also wenn man da wirklich Bock drauf hat, das sind jetzt auch nicht tausende Minis so bei den Spielen. Es hat zwar Miniaturen, aber ich sag mal, viele Miniaturen sind ja auch Fallen bei Metalla. Mhm. Sind auch nicht so komplex zu bemalen. Die kann man ja am Anfang im Vorfeld bemalen, wenn man Bock drauf hat, weil man ja auch diesen Würfel dann da reinlegen kann und so, was ja ganz cool ist. So als Lebensenergie-Tracker. Also nochmal zum Thema Zufall, es gibt Würfel im Spiel, aber die werden nie gewürfelt, sondern immer nur als Lebensenergie-Tracker benutzt. Mhm. Also davon Bilder sieht nicht wundern. Aber genau, aber das ist so, ja, der Rest ist dann ja auch auf Standys gehalten, um einfach auch möglichst viel Auswahl bieten zu können an verschiedenen Gegnern und so.
Sind denn Speed-Color-Farben Kontrastfarben oder ist das so eine andere Kategorie?
Brauchst du mich nicht fragen. Ich habe
Color
normal Noob, ja. Also
okay.
Mit dem Pinsel ist, ich weiß, dass man die Dinger irgendwie grundieren muss und ich weiß, dass man irgendwie Farben drauf machen kann. Und dann gibt es noch irgendwie sowas wie Washes und Highlights. Aber
da kennst du hier schon ganz gut aus. Das ist eigentlich schon so die Basis, sag ich mal, mit denen die meisten eigentlich arbeiten. So, ne? Dann machst du ein bisschen rüberbrushen, drybrushen oder so und dann machst du noch ein bisschen Null drüber, um diese Tiefen reinzubekommen. Aber seit ein paar Jahren ist ja Kontrastfarben so voll das Thema, weil die automatisch Tiefe reinbringen in die Miniaturen. Also das ist was du eigentlich mit einem Wash machen würdest, also ne, wo so ein Öl, so ein ganz dünnflüssiges Öl drüber machst, damit eben die tieferen Stellen dunkler werden. Das kannst du mittlerweile halt einfach, macht die Farbe dann automatisch sozusagen. Das heißt, wenn du jetzt ein Gelb Umhang hast und du gehst einfach mit dem Gelb rüber, sind sofort alle Rillen davon dann dunkler. Du hast sofort diese Ebenen, die sich ja besser aufteilen. Ich weiß aber nicht, ob es da nochmal einen Unterschied zu Speed-Colors oder sowas geben würde. Dann muss ich mal googeln.
Vielleicht ist es auch genau das Gleiche.
Und ja.
Ich habe verstanden, das kann auch sein. Wie gesagt, ich bin da wirklich auf dem Anfängerniveau unterwegs. Das sieht man auch sehr schön, wenn ich dann meine eigenen bemalten Fallen mal nebenhalte, neben die Lisa, die hat so ein paar, die macht das so nebenher ein bisschen auch professionell und wenn ich das mal nebeneinander halte, dann sieht man schon signifikante Unterschiede von einer von mir bemalten Falle zu ihrer bemalten Falle. Das heißt, ja, da bin ich jetzt auch nicht die beste Quelle, um sich von meinen, auf basierend auf meinen Tipps mit Bemaltechnik auseinanderzusetzen, ist vielleicht nicht die beste Quelle. Da gibt es, glaube ich, bessere Kanäle.
Alright. Würde ich sagen, abschließende Frage noch, und zwar, wann hast du vor, das Ganze auszuliefern? Ich meine, gibt's da schon konkretere Pläne? Weißt du, wann du ungefähr deine Daten so für dich fertig haben wirst? Also,
ich plane. Das ist so eine optimistisch-realistische Planung, Ende nächsten Jahres das fertig zu haben, also dass es Ende nächsten Jahres in den Händen der Bäcker ist. Mhm. Ich würde auch mal ein Sternchen dran machen. Grundsätzlich gilt bei mir aber eigentlich Qualität vor Zeitplan. Also wenn ich merke, dass etwas ein bisschen länger braucht, weil das dann noch besser ist oder dass die Qualität auch einfach gut ist oder irgendwo Qualität noch fehlt, dann ist mir das wichtiger. Also ich denke, es gibt genug andere Brettspiele, die Leute sonst zur Not im Zwischendurch noch spielen können. Aber es glaube ich keinem damit gedient, wenn ich ein Spiel jetzt nur damit recht schneller da ist, irgendwie in einem Zustand ausliefere, wo vielleicht dann doch nochmal Korrekturlesen notwendig gewesen wäre oder so. Mhm. Deswegen zur Planung ist Ende nächsten Jahres. Genau, und da arbeite ich drauf hin. Ich würde aber dann eben auch immer kommunizieren, wenn es jetzt irgendwie in eine andere Richtung geht und ich merke, okay, das wird sich irgendwie in die eine oder andere Richtung verschieben. Genau, aber Priorität wird immer Qualität haben. Also ich will nachher, mein wichtigstes Ziel ist, dass die Leute nachher ein geiles Spiel in der Hand halten. Das ist das allerhöchste Ziel. Basierend auf den bisherigen Reviews bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch klappen kann. So. Aber das wird auch weiterhin meine Prämisse sein. So. Deswegen, das ist immer der Hauptfokus. Einfach, dass man nachher Spaß hat, das Ding soll auf dem Tisch sein. Man soll das zocken und soll nachher sagen, hey, war ein cooler Abend, hat Laune gemacht. So. Das ist das oberste Ziel überall.
Ja, finde ich sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben echt, glaube ich, einen echt guten Eindruck über dein Spiel bekommen, über dein Projekt und auch über ein bisschen über dich. Das heißt, über das Ganze, was so hinter die Kulissen passiert. Das ist immer das, was man von außen immer so gar nicht mitbekommt, wenn du überhaupt von den live bist oder so. Ne? Also klar, die Werbung läuft natürlich so, ne? Und man hat YouTuber und so, aber es ist immer trotzdem nochmal ganz cool, so ein bisschen Eindrücke zu bekommen in das Ganze irgendwie und so ein bisschen von hinter den Vorhang zu gucken. Oder ins Wikingerboot rein, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Aber ja, im Prinzip, glaube ich, mega spannendes Projekt, aber auch schön einzigartig. Ich glaube, gefühlt auch gerade einer der ganz, ganz wenigen Core, die gerade unterwegs sind auf Crowdfunding. Es ist ein Spiel, das du bist auch sehr, sehr hoch vertreten, weil auch da in dem Bereich Crawler gerade nicht so viel rauskommt irgendwie so, ne? Also von daher, du hast da gerade, glaube ich, ganz guten Spot erwischt.
Ja, genau. Also da bin ich, passt, glaube ich, ganz gut. Und das ist auch ja momentan, glaube ich, das am stärksten most anticipated Co-op-Game bei der ersten Spiel. Also da auf Platz 1 von den Co-op-Games, von denen die am meisten erwartet werden nach Boardgame Geek Ranking. Aber das heißt ja, ist auf jeden Fall auch irgendwie viel, viel Interesse daran an dem Spiel. Natürlich jetzt wahrscheinlich auch gepusht durch Kickstarter, aber das ist schon sehr cool und ja, auch jetzt nicht so, ja, schon sehr cool. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es wird. Also ja, Essen Spiel wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lustig werden dieses Jahr. Da kann man sich auch anschauen. Ansonsten haben wir auch noch irgendwie, wird es bestimmt auch noch andere Möglichkeiten geben, das sich anzugucken. Ja, aber da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, wie das dann dieses Jahr wird. Letztes Jahr war es ja schon so, unser Stand war durchgehend belegt, so von vorne bis hinten so. Wir haben irgendwie fast nie einen Slot frei gehabt, wo jetzt ein Tisch mal leer stand. Und das war vor der Kampagne, als das kaum noch jemand kannte. So, mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Dieses Jahr habe ich eine kleinere Standfläche und ich bin nach der Kampagne. Insofern schauen wir mal, wie das wird.
Die Leute werden dich raiden, würde ich mal sagen. Ne?
Ja, also, umgekehrt laufen, genau. Da werden die Wikinger geradet und nicht die Wikinger gehen raiden.
Ja, ist aber auch mal ganz schön wahrscheinlich. Ne? Also ich glaube, es ist auch mal cool, weil Mess ist immer das Beste, was du haben kannst. Leute kommen mit guten Vibes zu dir irgendwie, so die freuen sich halt auf dein Projekt oder ne, sind Unterstützer von dir oder sind halt neugierig, kommt, weil sie das cool finden, was sie da sehen im Prinzip. Aber Leute kommen halt nie mit negativen Vibes irgendwie zu einem auf einen zu. Also für die Seele ist es immer das Beste, auf der Messe zu sein. Das ist einfach mal so. Ja, sehr geil. Ich würde sagen, vielen lieben Dank, Eike. Hat Spaß gemacht. Jo. Und dir noch ganz viel Erfolg für die restlichen Teile der Kampagne. Ein paar Tage hast du ja noch. Also von daher, guckt euch auf jeden Fall alle mal mit Teile an. Das lohnt sich. Ist ja auch ein geiles Bündel. Und es gibt auch Matten drin, habe ich gesehen. Also von daher, ich glaube, da kriegt man auch viele aus dem Genre, die da irgendwie andere Sachen gewohnt sind. Also es gibt ja viele mit Too Many Bones und, keine Ahnung, Chip Zero Games und so. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Aufwertungen, Deluxe-Upgrades, Geschichten und so weiter, auch gerade im Crawler-Bereich. Und von daher, da wird man, glaube ich, sehr, 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 sehr zufrieden sein, wenn man sich da so ein schönes All-In-Paket snackt. Also von daher, ja. Egal, vielen lieben Dank. Hast du Abschlussworte oder hast du noch irgendwelche einen berühmten letzten Satz? Gibt es berühmte letzte Wikinger-Sätze?
Keine Ahnung, eigentlich als Nordlichter sind wir, glaube ich, immer eher so ein bisschen wortkarg. Insofern.
Okay.
einfach. War auf jeden Fall cool zu quatschen und ja, so fürs Game, wer Bock drauf hat, schaut sich mal an. Ist auf jeden Fall ein uniques Spiel und ich sag mal, im Zweifelsfall kann man sich immer mal ein Gameplay dazu reinschauen. Das von Paul Grogan mit Gaming Rules war ziemlich, ziemlich cool, wenn sich das jemand wirklich mal anschauen will und sagt so, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Guckt euch das Teil an, das ist eigentlich so informativ, ist ein Playthrough. Das heißt, das ist auch nicht gewertet sozusagen, man kann wirklich wertneutral gucken, ist das was, ist das nix. Und dann weiß man eigentlich, glaube ich, hinterher auch ganz gut, ob das so für einen selber ist.
Nice. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Der Laden macht dicht. Es wurde genug Met-Kaffee verkauft. Also von daher, ich denke, da ist Potenzial in der Sorte. Und in dem Sinne, alles Gute, Liebe, und habt einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Oder je nachdem, wenn ihr das hier gerade hört. Macht's gut.
Genau.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.